ich komme nicht als Profi zu euch, sondern als eine Person, die selber immer wieder in dieser Herausforderung steht. Wie kann ich mit Personen im Gespräch sein und wenn sie in schwierigen Situationen sind, wie kann ich eine Unterstützung sein? Wie kann ich ein Ermutiger sein? Wie können die Sachen, die ich in der Bibel gelesen habe, für den anderen einen Lichtblick sein? Und das fordert mich selber auch immer wieder raus. Ich habe da so Möschterli in meinem Leben, wo ich gedacht habe, Mensch Elias, da hast du so etwas Tolles können sagen, aber es ist mir nicht in sich im richtigen Moment. Da kenne ich dir sicher schon alle. Und ich habe noch eine Frage mitgebracht, die mich selber beschäftigt dort. Ist der Chemiefäger schon gläubig? Vor allem die ein Eigenheim haben, ist euer Chemiefäger schon gläubig? Ist er da, der Chemiefäger? Warum ist der Chemiefäger noch nicht gläubig, wenn er doch so viel in Häuser von Christen geht? Und wenn er an Gottes Herz an könnte finden, wäre er nicht einer der besten Evangelisten, der von Haus, zu Familie gängt. Wenn der Chemiefäger bei mir ist, so trinke ich gerne zusammen mit ihm einen Kaffee und hoffe, dass auch er darf als Herz von Gott anfinden. Ich möchte einen kleinen Bericht erzählen, ganz etwas Alltägliches. Es geht in meiner Ordinationsarbeit um Evangelisation. Und es ist mir wichtig, dass wir in dem Ganzen, was ich ausgearbeitet habe, verstehen, jeder kann einen Teil von dem sehen, die Botschaft, die Jesus gebracht hat, jemandem weiterzugeben. Und darum möchte ich euch den Bericht, das Erlebnis erzählen von dem Bauarbeiter, der ganz natürlich bei mir am Arbeiten war. Eine natürliche Begebenheit. Der kommt zu uns, schafft bei uns, noch ganz eine kurze Arbeit. Ich frage ihm darüber ab, willst du noch einen Kaffee? Er hat ihn gefunden, ja gern. Aber viel lieber hätte ich Bier, weil ich bin am Fasten. Ich sage, was? Du bist am Fasten? Ja, er sagt, ich bin am Fasten. Okay, ich gehe schnell in den Kopf rüber, hole zwei Bier, wir trinken zusammen ein Bier. Wir stoßen da an und ich sage, jetzt musst du mir erklären, warum bist du am Fasten? Dann sagt er mir, das ist einfach gut. Das ist einfach gut, wenn man mal zwei, drei Wochen nichts isst und noch Bier trinkt. Da kommt man einfach mal auf andere Gedanken und das tut einfach dem ganzen See und dem Körper gut. Und das war so interessant, wie er das erzählt hat. Er hat das vor Jahren schon mal gemacht. Und es war so gut, von ihm zu hören, was seine Überzeugung ist. Und dann habe ich ihm gefragt, und weißt du, deine innere Überzeugung, dein Herz, was denkst du so über Gott, höhere Macht, geht's da für dich? Und er hat mir dann erzählt, wie er aus der Kirche, der traditionellen Kirche, wo er siehst, austreten ist, nichts mit dem zu tun haben. Hinten aber hat er ihm erzählen, was ich für einen Bezug hatte zu Gott, zu Jesus. Und das war so spannend gewesen. Wie er das aufgesogen hat, gar nicht gewusst hat. Und alles hat angefangen, beim bei mir einfach im Haus zu arbeiten. Interessant ist dann noch gesehen, wie der Abstecher noch schnell bringen. Er hat sich dann so ein bisschen aufgelassen und gesagt, sei ja verrückt, wie früher noch Christen verfolgt worden sind. Und ich gesagt, du hast noch eine Ahnung. Heute wären Christen immer noch verfolgt. Schau in Iran, wie viele Menschen finden aus dem Islam zu Jesus. Sie entscheidet sich für Jesus und erlebt eine Freiheit. Ich habe ihm dort ein paar Worte erklärt. Der Inyo, 7 Jahre alt, ist auf der anderen Seite vom Tisch am Büchli anschauen. Und wo wir über Christenverfolgung schwätzen, sagt der Inyo, der Saulus ist auch ein gesehen, der Christen verfolgt hat. Der hat nachher Jesus kennengelernt. Und der Bauarbeiter am Tisch war völlig verblüfft gewesen. Was? Der Saulus ist der gleiche wie der Paulus. Das habe ich nicht gewusst. Und wir sind in einem Ding gesehen, wo einfach spannend war. Und auch für ihn, er hat sich interessiert dafür. Und das war so toll gesehen. Seine Herzenstür ist wie offen gestanden. Aber es hat für mich den Mut gebraucht, um die bedeutende Frage zu stellen. Was ist deine Überzeugung? Was denkst du? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ich habe die Ausbildung in der Schweizerischen Pfingstmission zum Pastor oder zum Gemeindeleiter gemacht. Und in meiner Ordinationsarbeit, die ich abschliessen musste, habe ich mich entschieden, darüber zu schreiben, über eine wirkungsvolle Evangelisationsarbeit. Wie kann das aussehen? Wie ist Evangelisation, die Botschaft von Jesus weitergeben, wirkungsvoll? Ich habe mir die Sache gemacht und habe 3 Personen aus der Apostelgeschichte rausgepflückt. 3 Personen, denen die Botschaft von Jesus erzählt, erläutert oder erklärt worden ist. Und wollte schauen, gibt es bei diesen 3 Personen Ähnlichkeiten? Was ist immer wieder vorgekommen? Was ist immer wieder wichtig gewesen? Ich möchte euch die wichtigen Faktoren erzählen. Aber zuerst sage ich euch, welche 3 Personen ich gewählt habe. Ich habe 3 Personen gewählt und die erste ist der Cornelius. Der Cornelius hat eine göttliche Erscheinung und der Petrus auch. Und so geht der Petrus zum Cornelius und zu den Freunden und Verwandten von Cornelius, um die Botschaft von Jesus zu erklären. Die 2. Person, die ich gewählt habe, ist der Sergius. Sergius, der Statthalter, hat den Barnabas, den Paulus und den Johannes zu sich eingeladen und hat gewünscht, dass sie die Botschaft doch ihm noch ein bisschen genauer sollen erklären, oder er will einfach davon hören, von dieser Botschaft. Der Zauberer Elimas war genau dort gewesen, beim Statthalter, und hat dann noch ein bisschen für Wirbel gesorgt, für die Geschichte kennen. Die Geschichte ist nachzulesen in der Apostelgeschichte 13, 4 bis 12, falls jemand nachlesen will. Die 3. Person, die ich gewählt habe, war der Gefängnisvorsteher gewesen, wo der Paulus und der Silas eingesperrt hat und ihn total überrascht mit der befreienden Botschaft vom Evangelium von Gott konfrontiert worden ist. Eigentlich 3 völlig verschiedene Personen, 3 völlig verschiedene Situationen. Apostelgeschichte 16, 23 bis 34. Ich möchte jetzt aber zu der Sache vom Kern von diesen Faktoren kommen. Was man bei allen 3 Personen sieht, ist, dass bettende Menschen da gewesen sind. Um den Punkt wirklich kurz zu fassen, ich habe wirklich gesehen, bei allen 3, der Petrus war am Betten gewesen. Der Paulus war in einem Gebetstreffen gewesen und dann ist er ausgesendet worden auf Missionsreise. Ganz interessant wäre es beim Gefängnisvorsteher. Der Paulus und der Silas sind eingesperrt. Und was machen jetzt mitten in der Nacht? Sie beten und singen Loblieder. Am Anfang steht immer das Gebet, das Beten, Gott begegnen, Gott anrufen, mit dem Zeit verbringen. Der Petrus hat eine Erscheinung gehabt. Gott hat zu ihm geredet, hat ihn vorbereitet, hat ihn geformt für den Auftrag. Ich finde es interessant, wie das Gebet immer Botschafter, die die Botschaft zu jemandem tragen, ausgerüstet hat. Petrus hat nicht gebetet, rett du den Cornelius, mach etwas beim Cornelius, sondern er hat gebetet und Gott hat ihn parat gemacht. Ich frage mich, was wäre gewesen, wenn der Paulus und der Silas nicht gebetet hätten im Gefängnis? Wäre jetzt jemand parat gewesen, an dem Typ, der sie eingesperrt hat, das Evangelium zu erzählen? Aber das Gebet hat ihnen geholfen, dem Hass keinen Raum zu geben, dem ungerechten Gefängnisvorsteher zu vergeben. In dieser Situation die Vision und den Auftrag nicht zu verlieren. Stell mir vor, wie sie gebetet haben. Vater unser im Himmel, erlöse uns vom Bösen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die uns schuldig geworden sind. Wir haben keine Rache gegen den Gefängnisvorsteher. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen wie im Himmel, so auf Erden. Die 2 haben sich nicht ablenken lassen. Sie haben gebetet und sind entschieden und entschlossen gewesen. Und in dieser entscheidenden Angelegenheit sind sie bereit gewesen, ihren Peiniger, diesen Typ, ans Herz von Gott anzuführen. Was für eine Bereitschaft ist da? Wer sich gern genauer mit dem Thema Gebet vielleicht noch wieder auseinandersetzen, vielleicht auch mit dem Gedanken, es macht mich als Botschafter parat und nicht der Ungläubig, wäre doch mal gut, Kolosser 4, 2 bis 6 zu lesen. Kolosser 4, 2 bis 6. Ist auch der Paulus auch sagt, betet für mich, dass ich parat bin, das Evangelium verständlich zu erzählen. Wenn wir die Evangelisation aus der Anbetung, aus der Begegnung mit Gott heraustun, wird sie wirkungsvoller sein. Ich komme weiter zum zweiten Aspekt, den ich entdeckt habe. Es ist die Bereitschaft der Personen, die an Gott gläubig geworden sind. Cornelius, Sergius, der Gefängnisvorsteher. Wie ist der Herz gesehen? Oftmals schwätzen wir gern über die Reife vom Herz. Ist eine Person parat, von Jesus zu hören? Ist eine Person parat, die Botschaft vom Evangelium, von der Vergebung, von der Annahme Gottes aufzunehmen? Ist die Person reif? Als ich die drei Geschichten analysiert habe, ist mir nichts Sötiges wie eine Reife vom Herz entgegengekommen. Vielmehr habe ich entdeckt, dass der Cornelius ein gottesfürchtiger Mann war. Er hat betet, gefastet, er hat Almosen gegeben. Und dann ist ihm Gott begegnet. Und dann ist ihm der Petrus begegnet. Hingegen ist der Sergius, der Statthalter, einer so Person gewesen, die allem gegenüber offen war. Und jetzt hat er gehört, dass da der Paulus, irgendein Paulus in der Stadt ist und irgendwie etwas Spannendes erzählt vielleicht. Es nimmt mich noch Wunder, was du zu sagen hast. Was hast denn du dazu? Erzähl uns noch ein bisschen mehr von dieser Botschaft von Gott. Er war interessiert. Einfach ein Interessierter. Nochmal anders ist es beim Gefängnisvorsteher. Am Abend, als er ins Bett gegangen ist, hat er wahrscheinlich noch keinen Gedanken daran verloren, irgendwie Jesus, Gott, zu begegnen. Es war ein Schockerlebnis für ihn, wo in der Nacht das Gefängnis bebt hat. Und dann hat er sich das Leben nehmen, weil er denkt hat, oh, die Häftlinge sind alle abgehauen. Er ist in einer schwierigen Situation und will sich das Leben nehmen. Und der Paulus kann es verhindern und sagt, nein, mach es nicht. Und dann stellt sich die grosse Frage, was kann ich tun, um gerettet zu werden? Meint er jetzt gerettet werden, weil er in der Schuld steht, einem Paulus gegenüber, weil er nicht abgehauen ist und jetzt selber gestraft könnte werden? Oder meint er die Herzenserrettung? Ich weiß es nicht. Aber der Paulus ist schlagfertig. Und hat in einem bedeutenden Moment gesagt, glaub an Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und dann sind sie miteinander ins Haus gegangen und der Paulus hat die ganze Sache mit dieser Botschaft von Jesus noch deutlicher erklärt. Manchmal braucht es eine kurze Antwort und dann am anderen Tag oder in einem anderen Moment müssen wir es einer Person noch deutlicher erklären. Wir müssen den Leuten manchmal nicht alles auf das Mal erzählen. Das, was sie hören, sagen und dann weitergehen. Ich möchte auch ganz kurz eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Ich glaube, in unserer Kultur haben wir noch viele Grenzen oder Hindernisse, die überwunden werden müssen, gerade dann, wenn Personen gefrustet sind von der Kirche und Gott nicht wirklich als eine persönliche Beziehung kennengelernt haben. Und so ist es mit meinem Nachbarn. Und ich möchte auch ganz einen kleinen Einblick geben. 3 Jahre lang ist er mein Nachbar. Und wir haben in diesen 3 Jahren, wie wir uns gesehen haben, Witz gemacht, über das Wetter geschwätzt und über irgendwelche Abbruchbuden, die nebenzu steht. Eines Tages habe ich gesagt, Jesus, kann ich mit ihm auch mal über etwas vom Herz schwätzen? Etwas, was vielleicht um dich geht, wo ihm in seiner Situation vielleicht zu Hilfe kommt. Und hat einfach so gebetet, bin im Büro gesehen den ganzen Tag. Nach dem Mittag ist es gesehen, ich schaue zum Fenster raus, ich sehe ihn gerade beim Eingang stehen. Und ich denkt, komm, ich gehe am rasch Heu sagen. Es hat mich darum veranlasst, ihm Heu sagen, weil ich am Morgen gerade noch die Rossbollen weggeschaufelt habe, wie es eben vor die Haustür geschossen haben. Und hat gedacht, das ist ein Witz wert. Ich gehe zu ihm und sage ihm Hoi und sage ihm, du, sie haben da wieder vor die Haustür angeschissen. Das hat er natürlich lustig gefunden. Aber als ich ihm den Donner Hoi gesagt habe, steht er in einem Abfallköbel rein, weil er irgendetwas gestampft hat drin. Und er sagt mir, den würde ich dir gerade noch verkaufen. Er würde mir alles verkaufen. Und dann rutscht es mir zum Maul aus, meinst du den, der drin steht, oder der Abfall? Und dann sagt er, ja, der, der drin steht, der ist nicht viel wert. Der, der da drin steht, den würdest du nicht kaufen. Und mir ist es durchs Herz gerauscht. Und ich habe gesagt, weißt du was, du und ich, wir zwei sind ganz viel wert. Wir zwei sind so viel wert, dass Jesus sogar am Kreuz gestorben ist für uns zwei. Dass unsere Schuld ausgelöscht werden kann. Er kommt aus seinem Kübel raus und wir hatten ein wunderbares Gespräch gehabt. Und er erzählt hat über seinen Frust mit der traditionellen Kirche, die noch drinsteckt, immer noch dort ist. Aber er sagt, da laufen die Sachen falsch, es ist nicht gut. Und ich konnte ihm einfach sagen, schau, es geht ums Herz. Es geht um dein Herz mit Gott. Es geht um Jesus, der uns befreit und das Leben mit ihm schenkt. Und das war so gut gewesen. Ich konnte es dann nicht verkneifen und irgendwann zu sagen, du, heute Morgen haben sie ja noch vor die Haustür geschissen. Ich habe es dann zusammengenommen und bei mir in den Garten geworfen. Und bin dann wieder ins Büro gegangen. Und für uns wieder zurück zu unseren Faktoren, was alles soll dazugehören oder was dazugehört, dass eine Evangelisation, dass ein Mensch im Herz berührt wird und zu einem Durchbruch findet, wie das wirkungsvoller werden kann, das ist der Punkt 3, es ist das Wirken vom Heiligen Geist. Wenn Gott und Mensch Hand in Hand wirkt, dann wird es wirkungsvoller. Es gibt Sachen, wo Gott nicht tut, weil es wir Menschen tun müssen. Und es gibt Sachen, wo wir Menschen nicht tun können und noch Gott kann tun. Wenn wir Menschen parat sind, das zu tun, was wir tun können, wenn wir die Botschaft von Jesus erläutern, erklären. Und der Mensch, die Schritt von der Umkehr läuft, dann kann der Heilige Geist das Werk im Herz inne bewirken. Es ist interessant, der Johannes Reimer, ist vielleicht ein Begriff für die einen und anderen, er schreibt im einen Buch, Gott in der Welt feiern auf dem Weg zum missionalen Gottesdienst. Es ist durch den Heiligen Geist, dass Menschen an Jesus glauben. Es ist durch den Heiligen Geist, dass die Jünger Jesu in den einen Leib Christi getauft werden. Durch ihn erhalten sie ihre Gaben und damit ihre Dienstanweisung. Es ist so wichtig, dass wir auf die Führung und auf die Stimme vom Heiligen Geist hören. Und ich denke da einfach retour, das ist immer ein komisches Beispiel, aber der Zauberer Elemas, der so schwierig zu tun hat, was dem Sergius Botschaft erläutert hat, hat der Paulus gesagt, und du sollst blind sein in Jesu Namen. Und er war blind gesehen und da hat beim Sergius ausgelöst, hey, da wo du sagst, ich sehe, dass da wirkt, dass da Hand und Fuß hat. Ich denke aber auch da, beten für Menschen, wo sie dann spüren, dass etwas abgeht. Beten für Menschen und sei es auch für Gesundheit. Das Wirken vom Heiligen Geist ist ganz ein wichtiger Aspekt. Ich möchte weiterziehen in den vierten Bereich hier. Begegnung von Menschen trotz Hindernis. Der Petrus ist von seiner Herkunft her blockiert gewesen, ins Haus von einem Heiden einzugehen. Der Petrus wäre nie freiwillig zum Cornelius gegangen. Da gibt es nichts. Aber dann hat Gott ihn parat gemacht und eine Bereitschaft gehabt, zu anderen Menschen zu gehen und die Hindernisse zu überschreiten. Er hat vorher schon erwähnt, dass der Zauberer Elimas schwierige Situation angestellt hat. Aber der Paulus hat sich nicht aufhalten lassen, um Sergius die Botschaft zu erzählen. Jetzt hör auf stören, ich will erzählen. Trotz Hindernis hat er weiter erzählt. Und beim Paulus und beim Silas im Gefängnis, ich denke manchmal, ich würde glaube ich sagen, lasst uns jetzt die schwierige Situation noch vorbeiziehen und dann können wir morgen, wenn es uns gut geht, wieder von Jesus erzählen. Aber nein, jetzt doch nicht. Also jetzt sind wir gerade noch abgeschlagen worden, dann sind wir eingesperrt gesehen und haben die ganze Nacht nicht können schlafen. Ach komm, gib mir einen Moment Ruhe, ich will doch jetzt einfach mal schlafen. Aber nein, trotz Hindernis geht der Paulus und der Silas ins Haus von dem Gefängnisvorsteher und sie sind parat, zu erzählen, hey, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und auch immer, dass er erzählt hat, hey, Gott nimmt dich an. All das Falsche, was du gemacht hast, lass hinter dir und kehr um und lebe ein neues Leben mit Gott. Ich will euch zusprechen, wartet nicht auf den passenden Moment ab, sondern sind bereit, jede Gelegenheit zu nutzen. Auch wenn es kalt ist, verrossen, wenn es gerade vor der Haustür ist, bitte die Person ein. Aber sonst, lasst nicht Gelegenheiten entgehen durch irgendwelche Hindernisse. Ich möchte dazu noch sagen, auch in dem Sinn ein Zitat, wir leben heute in einer Zeit, in der die Herkunft, spirituell, religiöse Ansichten und soziale Schichten nicht vielfältiger sein können. Ein Buch wäre da noch zu empfehlen, und zwar auf Johannes Reimer, Evangelisation im interreligiösen Raum. Und dort schreibt er ruft uns auf, Menschen frei zu begegnen. Die evangelistische Gemeinde ist aufgerufen, so gesinnt zu sein, wie Jesus es war. Jesus hielt es nicht für einen Raub, göttlich zu sein und lebte doch unter den Menschen und diente ihnen. Es gibt kein Hindernis, zu jemandem zu gehen. Gerade letztens bin ich von jemandem hergekommen. Ich habe gestunken nach Rauch von zuerst bis zuerst. Es ist ein Hindernis, auf einer Seite in so ein Haus zu gehen, das einfach verraucht ist. Aber ich habe gesagt, ich gehe hier rein. Ich bin dort. Dort, wo die Menschen sind. Und ich diene. Ich diene mit dem, was ich kann. Dann ganz ein wichtiger Aspekt in allen drei Begebenheiten, die ich analysiert habe, ist die Evangeliumsbotschaft an sich. Es wird niemand sagen, ich entscheide mich für Jesus, wenn er null Ahnung hat. Er muss etwas wissen. Er muss eine Grundlage haben. Er muss vielleicht die ein oder andere Bibelstelle gelesen haben. Er muss vielleicht verstehen, um was geht es denn überhaupt mit Jesus? Was ist denn die Bibel für eine Grundlage? Was redet denn Gott zu uns durch die Bibel? In allen drei Beispielen sehen wir, dass die Botschaft erläutert, erzählt, erklärt worden ist. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben in mein Leben. Vor 14 Jahren hatte ich ein mega gutes Gespräch über den Glauben. Was ich glaube, was ich denke. Und plötzlich sagt die andere junge Person mir gegenüber, du, jetzt muss ich hergehen, mir ist irgendwie schlecht. Und ich sage so, was, dir ist schlecht? Und dann sagt er, ja, weißt du, Gott ist so heilig und ich bin wieso nicht heilig? Und er ist dann hergegangen. Und heute denke ich, Mann, Elias, du hättest ihm noch mehr müssen erläutern vom Evangelium. Und ich hätte ihm an diesem Punkt müssen erklären, schau, das ist Gott, der an dir wirkt. Er hilft dir, dass du erkennst, dass du schuldig bist, dass du getrennt bist von ihm. Aber jetzt kannst du das Gebet sprechen. Jesus, ich komme zu dir. Ich sehe ein, dass ich schuldig bin, dass ich nicht heilig bin. Du bist heilig. Vergib mir meine Schuld. Ich will zu dir gehören. Ich will dein Kind werden. Jesus, ich will deinen Willen tun und dir nachfolgen. Er könnte zum Durchbruch finden, wenn ich es gewusst hätte, ihm weiterzuhelfen und die Botschaft vom Evangelium zu erläutern. Hat auch nichts gemacht und somit ist auch dort die Botschaft weitergegeben nicht fruchtbar gewesen. Sie war nicht wirkungsvoll gewesen. Ich möchte kurz erwähnen, Die einen oder anderen kennen sicher die vier Punkte. Das fasst wirklich ganz kurz und knapp zusammen, was die Evangeliumsbotschaft ist. Gott liebt den Mensch. Es gibt jedoch ein Problem, dass die Menschen und somit auch die ganze Menschheit sich Gott abgewendet haben und somit schuldig sind. Jesus ist, um die Schuld auszulöschen, auf die Welt gekommen. Er ist am Kreuz gestorben, um meine Sünde auszulöschen, meine Schuld zu löschen. Und dann ist da viertens die Frage, glaubst du da und wie entscheidest du dich? Ganz kurz zusammengefasst. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt über die Evangeliumsbotschaft, fragt den Josef, was alles dazugehört. Ich komme zum letzten. Das ist mein siebter Faktor, den ich angeschaut habe, respektive beim Anschauen gefunden habe. Es ist die sichtbare Umkehr. Der Cornelius mit seinen Freunden und Verwandten, der Gefängnisvorsteher und Personen in seinem Haus haben sich taufen lassen. Als Folge von dem, dass sie von Jesus gehört haben, die Botschaft von der Rettung gehört haben sie sich taufen lassen. Interessant ist, dass man beim Sergius da nichts gesehen hat, respektive dort nichts weiteres dann steht, was nachher passiert ist. Ihre innere Umkehr und ihre Hinwendung zu Jesus ist dann in der Taufe sichtbar geworden. Es ist immer wieder von den Aposteln gedreht, dass sie gesagt haben, glaub an Herrn Jesus Christus und lass dich taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch da in unserer Zeit immer wieder aufstehen, wer an Jesus gläubig wird, soll sich taufen lassen. Wer unter euch gläubig an Jesus geworden ist, die Freiheit kennengelernt hat, Vergebung bekommen hat, der soll sich auch taufen lassen. Nicht zu lange warten. Sagen, dass man das alte Leben hinter sich lässt und bei aus dem Wasser rauskommt, um ein siegreiches und verstehendes Leben vorkommt. Ich kann es anders sehen, als der Reinhard Bonnke auch noch zu zitieren, als Mann, der in Afrika die Botschaft von Jesus weitergeht. Er sagt, das Evangelium ist die einzige Kraft, die das Leben der Menschen verändern kann. Eine echte Bekehrung hat bessere Wirkung als Polizeikräfte oder Gerichtshöfe. Das ist das, was Josef heute Morgen gesagt hat. Wenn Menschen die Bibel lesen, wenn sie die Botschaft von Jesus hören, dann verändert das Herz. Und es kann sichtbar werden. Abschliessend möchte ich einfach erwähnen, in allen sieben Faktoren geht es um die innige Gemeinschaft mit Gott. Dass wir sehen, es gibt Sachen, die Gott tut und es gibt Sachen, die ich tun soll. Ich habe eine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe, den Menschen von dieser grossartigen Botschaft auch zu berichten. Es hat mir die Augen aufgemacht beim Erarbeiten und Analysieren von diesen drei Erlebnissen, wie wichtig die Begegnung mit Gott ist und wie wichtig die Begegnung mit den Menschen ist. Beides. Wir brauchen die Begegnung mit Gott und wir brauchen die Begegnung mit Menschen. Und mit dem möchte ich abschliessen. Und wer sagt, ich möchte mich in diesen Faktoren noch tiefer einlesen, ich möchte mich mit dem vielleicht einmal noch auseinandersetzen, der darf natürlich auch meine Arbeit mal durchlesen. Ich habe hier auf dem Tisch ein paar Exemplare zum Lesen angelegt. Es wäre gut, wenn ihr auch einfach könntet bei der Liste einschreiben und die Arbeit allenfalls auch wieder zurücklegen, dass sie dann auch weitere Personen noch könnten lesen. Wenn jemand eine fix haben will, dann könnte man die auch von mir per PDF bekommen. Aber einfach, es soll für die, die sagen, ich möchte lesen, ich lese gern, möchte mich noch mehr vertiefen und die Sachen selber mitanalysieren, dann sind ihr da herzlich eingeladen dazu und da wäre die Möglichkeit, die mitzunehmen, die Arbeit dorthin und lesen oder auch von mir per PDF überzukommen. Ich wünsche mir, dass wir alle einen Schritt weitergehen dürfen. Und darf ich lernen, wie wir die Botschaft von Jesus weitergeben können. Darf ich noch beten, Josef, bevor ich dir übergebe? Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du uns so viel mitgegeben hast, durch das, dass wir in der Bibel lesen dürfen, lerne ich mir so viel von dir. Und du bist gekommen auf die Welt, um die Werke der Finsternis zu zerstören und den Mensch mit dir zu versöhnen, dass der Mensch darf mit dir leben, mit dir darf wieder eine Einheit bilden, mit dir darf zusammenleben und darf Weisheit empfangen aus deinem Wort und ein gelingendes Leben führen. Immer wieder Freiheit gewinnen in dir. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen für die Vineyard, die Menschen, die da sind. Sie sind einzigartig. Du hast sie einzigartig geschaffen und du brauchst sie auf einzigartige Art und Weise. Ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Und dass jeder am Punkt, wo es steht, darf einen Schritt weitermachen. Und dass wir alle dürfen wachsen. Und dass wir dürfen gute Arbeiter sind im Reich. Nicht, weil es uns ums Schaffen geht, sondern weil du unser Herz berührt hast. Und wir tief in uns hinein die Identität haben, in deiner Mission eingeklinkt zu sein und unsere Bevölkerung mit deiner Liebe zu erreichen und ihnen zu begegnen. Amen.